Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff.
Hi Martin.
Hallo Walter. Dachtest du vor 10 oder 20 Jahren, dass du sehen würdest, wie die Dinge sich heute entwickeln?
Nein. Wir haben immer spekuliert und über diese Dinge nachgedacht. Und wahrscheinlich habe ich fast alles über Daniel in Offenbarung gelesen, was man nur in die Finger bekommen kann. Man hat all diese dicken theologischen Wälzer, Zusammenfassungen, in denen all die Top-Theologen der Welt einem sagen, was es nach ihrer Meinung bedeutet. Und dann, was einzelne Pastoren denken, was es bedeutet. Dann, was Laien denken, was es besagt. Und man versucht, aus allem etwas für sich herauszuholen. Aber es wird nie wirklich verstanden, bis es anfängt, sich zu entfalten.
Ah, ja.
Und sogar wenn es sich schon entfaltet, hat man vielleicht nicht alle Fakten ganz richtig. Aber wenn man ein allgemeines Bild hat, von dem man sagen kann, das passt ins biblische Profil. Und es ergibt einen Sinn, auch wenn es nicht immer einfach ist, es einzuordnen oder zu verstehen. Dann kommt die Zeit, in der man all diese Dinge, die man in der Vergangenheit sagte und versuchte einzupassen, in neue Fassungen setzt. Man wirft es nicht hinaus, sondern man schaut es durch eine andere Brille an.
Ja.
Weil sich die Prophetie schon entfaltet.
Und das fortlaufend.
Ja.
Deshalb ist das ein sehr wichtiges Gesprächsthema, das wir nicht geplant hatten.
Nein.
Aber Gott bringt diese Dinge immer zu uns.
Und nach der letzten Folge, als wir über das Bild des Tieres sprachen und wie es Gestalt gewinnt, es ist so glasklar, dass es Gestalt gewinnt. Da erwähnten wir, dass es vielleicht an der Zeit wäre, einige Prophetien in der Bibel erneut zu betrachten. Das versuchen wir jetzt in dieser Folge. Also, die nächsten zwei Folgen werden wir das prophetische Profil betrachten. Und du kennst den Spruch zu Hochzeiten? Etwas in Rosa, etwas Blaues, etwas Geliehenes, etwas Neues, so ähnlich. Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues, wie auch immer. Man packt all diese Dinge zusammen und versucht einfach, das Puzzle erneut zusammenzusetzen. Die Teile bleiben dieselben. Das Bild könnte einfach deutlich werden.
Amen. Ja, lass uns beten und anfangen.
Wir können das nicht ohne Gebet machen.
Unser himmlischer Vater, wir stehen in Ehrfurcht vor den Wundern, die du uns vorstellst. Und wenn wir dabei stehen und sehen, wie diese Dinge in der Welt geschehen, von denen wir in der Bibel lesen. Und so bitten wir dich, doch bitte unseren Verstand zu erleuchten, uns mit deinen Engeln zu beschützen und dass der Heilige Geist unser Gespräch führt. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Wir wollen über eine Frau sprechen, die auf einem Tier reitet. Wir haben hier ein Bild als Hintergrund. Darauf steht: Eine Frau reitet das Tier. Und es gibt einen Untertitel: Das gelüftete Geheimnis. Das ist unsererseits ein klein wenig vermessen.
Ja, ein kleines bisschen.
Aber lass uns ein klein wenig vermessen sein. Es ist ziemlich eindeutig, dass diese Frau etwas darstellt. Sie ist offensichtlich eine ziemlich wohlhabende Frau, wenn man die Edelsteine an ihrer Hand in Betracht sieht. Sie hat etwas von einem liederlichen Vibe. Ein loses Frauenzimmer. Und durch ihr Gesicht hindurch kann man dahinter den Vatikan sehen. Also ist sie offensichtlich mit dem Vatikan verbunden. Obendrauf sitzt das Kreuz. Also ist es ein religiös-politisches System.
Heimlichkeit und Mysterium.
Und sie hat ihre Augen verschlossen. Denn es gibt da ein Geheimnis. Ein Rätsel, und vielleicht will sie nicht, dass man in das Fenster ihrer Seele blickt. Denn man könnte dort Dinge finden, die widerwärtig sind. So, lass uns einen Blick auf diese Frau werfen und auch auf das ganze Thema ein wenig betrachten. wie sich in der Bibel das Geheimnis der Gesetzlosigkeit entfaltet.
Ja, denn auch der Teufel arbeitet sehr hart daran, den Fokus von dem, der die wahre Identität hat, wegzunehmen.
Ja, und er hat da draußen so viele Alternativen. Ist es der oder ist es das? Also alle möglichen seltsamen Ideen. Und wir müssen vorsichtig, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht eine Theologie auf einer Täuschung aufbauen.
Und das ginge so leicht.
Das kann leicht geschehen, wie die Israel-Geschichte. Das stellt das Aufbauen einer Theologie auf einer Täuschung dar. Sobald man anfängt, eine Theologie auf einer Täuschung aufzubauen, wird man von der Ostthematik eingefangen und der Türkei und allen möglichen Sachen. Die Bibel ist sehr deutlich, wer das Problem darstellt. Es ist dieses schreckliche Tier. Und wir müssen es definieren. Und zwar ein für alle Mal, wer das Tier ist.
Genau.
Dann gibt es Nuancen dazu, wie etwa der Nordkönig und der Südkönig. Und sie alle spielen in dieses Szenario hinein. Lass uns betrachten. Eine Frau reitet das Tier. Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, werden Gläubige eine völlig andere religiöse Erfahrung haben. Sie werden einen solchen Einblick in die offenen Tore des Himmels erhalten, dass Herz und Verstand von dem Charakter beeindruckt werden, den alle entwickeln müssen, um die Glückseligkeit zu erlangen, die der Lohn für die reinen Herzen sein werden. In dieser Aussage steckt viel Unterschwelliges. Meinst du nicht?
Das ist wahr, sehr viel sogar.
Schauen wir nochmal. Wenn man das Buch Offenbarung versteht, sind das Fakten. Und es wird etwas mit dem Herzen machen. Es wird einem eine andere religiöse Erfahrung geben. Und wenn sie besser verstanden werden, bedeutet offensichtlich, dass es eine Zunahme des Verständnisses gibt.
Ja, auch während es sich entfaltet.
Ja. Und wenn man diese Bücher versteht und man das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sieht und es mit dem Geheimnis der Gottseligkeit vergleicht, dann wird man erkennen, wie der Charakter aussehen muss, den man entwickeln muss, um in den Himmel zu kommen. Denn dieser Kontrastcharakter wird es nicht in den Himmel schaffen. Er wird in die Vernichtung gehen. Und dann wird man beeindruckt, welche Art von Charakter man entwickeln muss. Also auch wenn die Prophetie eine Entfaltung von Fakten ist, muss sie etwas mit dem Herzen machen.
Das muss es, definitiv. Eine Veränderung zum Besseren.
Und wenn man einfach begreift, dass man es beim Lesen und Verstehen der Prophetie mit dem unfehlbaren Wort Gottes zu tun hat, das muss einem doch Vertrauen auf Gottes Wort geben.
Das ist doch die Wahrheit. Dabei hört man die Leute sagen, wir sollten die Bibel und die Bücher Daniel und Offenbarung lieber nicht hernehmen und versuchen damit die Geschichte zu beweisen.
Das ist das genaue Gegenteil davon.
Ja, genau. Und warum? Denn dadurch bekommt man ein besseres Verständnis darüber, wie man selbst in seiner Beziehung zu Gott sein sollte, um für den Himmel bereit zu werden.
Richtig. Damit im Hinterkopf wollen wir uns in das Thema stürzen. Das Tier aus Offenbarung 17 und die Frau, die es reitet. Offenbarung 17, Vers 1. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die in den vielen Wassern sitzt, in der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Die Beschreibung des Tieres ist nicht notwendigerweise das, was wir auf dem Bild hier sehen. Aber es ist ein Tier mit sieben Köpfen. Und einer der sieben Engeln, die die sieben Schalen haben, sagte zu ihm, komm, ich werde dir etwas zeigen. Nun, wo befinden wir uns im Strom der Zeit?
Nun, es muss kurz vor oder zu Beginn des Fallens der Plagen sein.
Okay, es bringt uns zur Zeit des Endes.
Ja, so ist es.
Dieses Tier ist offensichtlich immer noch sehr beschäftigt. Es ist also vor dem Ende der Gnadenzeit, aber es ist nahe am Ende. Der Engel hat schon eine Schale in seiner Hand, um eine Plage auszugießen.
Ja, das ist eine Plage.
Wir sind also im Strom der Zeit vorangeschritten. Wir wissen, dass es eine Frau ist und wir wissen, dass in der Schrift eine Frau biblisch für eine Kirche steht. Und wir wissen, dass diese Frau eine unerlaubte Verbindung mit den Königen der Erde hat, mit den Herrschern dieser Welt. Und dass diese mit ihr Unzucht treiben. Also das bedeutet, dass sie vielfachen Abfall praktizieren, wobei sie doch das ausleben sollten, was die Schrift sagt.
Genau.
Wir haben also einen Krieg. Es ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen Gottes Wort.
Ja.
Und sie sind trunken mit dem Wein ihrer Unzucht. Nun, Wein bezieht sich in der Schrift oft auf Lehre. Man muss neuen Wein in neue Schläuche geben. Es geht da nicht um Wein, sondern um Lehre. Wenn man das verstehen will, braucht man ein neues Herz. Man muss wiedergeboren sein. Man muss ein neuer Mensch sein, um es erfassen zu können, um es zu verstehen. Doch dieser Wein ist ein Wein, der täuscht und verführt. Er ist eine falsche Lehre. Wir wissen also, dass es eine Frau gibt, die eine Kirche ist und politische Systeme kontrolliert.
So ist es. Und
alle Könige der Erde stecken mit ihr unter einer Decke. Das ist die Quintessenz in dieser Geschichte. Und er brachte mich im Geiste in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Es ist interessant, dass diese Frau zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte sich in der Wüste befindet.
Das zeigt einem auch, wo das geschichtlich hineinpasst.
Ja, sie wurde von ihrem Sitz der direkten Macht weggenommen und auf eine Seite isoliert. Aber sie ist immer noch eine gottlose Frau. Aber sie befindet sich in einem Wüstenzustand.
So ist es.
Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Wir müssen wissen, dass das scharlachrot ist, um Parallelen zur Bibel zu ziehen.
Um sie zu identifizieren.
Ja, es ist ein scharlachrotes Tier. Das Vollnamen der Lästerung war. Nun, wo finden wir Lästerungen? Wir finden Lästerungen in Offenbarung 13 und wir finden Lästerungen in der Tiermacht des kleinen Horns von Daniel Kapitel 7. Und sie sind alle genau dasselbe, einfach verschiedene Phasen davon. Das Vollnamen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Gut, diese Frau reitet auf einem Tier, das 7 Häupter und 10 Hörner hat. Wir müssen also die Köpfe und die Hörner finden. Wir müssen in die Geschichte zurückgehen und schauen, woher beides, die Köpfe und Hörner, kommen. Da muss man zurück zum Buch Daniel gehen.
Um es zu finden, weil es ein Schlüssel ist.
Ja, das ist der Schlüssel. Daniel sagte uns, wo die 10 Hörner entstehen. Sie tauchen beim Fall des Römischen Reiches auf. Da tauchen sie auf und unter ihnen kommt noch ein kleines Horn. Eigentlich sind es also 11 Hörner. Wir werden noch dazu kommen. Und ein Horn ist laut der Schrift ebenfalls eine politische Macht oder der König, der für diese politische Macht steht. Denn die Bibel definiert es. Sie sagt, was es ist. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Nun, das ist ein ziemlich kryptischer Schlüssel. Das kann man nicht wirklich falsch verstehen. Eine sehr reiche Frau.
Ja.
Wie es auch unser Bild im Hintergrund zeigt. Eine sehr reiche Frau. Tatsächlich wahrscheinlich die reichste von allen Kirchen.
Ja, wahrscheinlich von allen Mächten.
Von allen Mächten auf dem ganzen Planeten. Und sie hat einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Martin, es gibt nur eine Kirche auf der Welt, die sich selbst als eine Frau mit einem goldenen Becher in ihrer Hand darstellt, nämlich die Kirche von Rom, der römische Katholizismus. Das ist einfach eine Tatsache. Hier ist eine Statue im Vatikan, wo die Frau einen goldenen Becher in ihrer Hand hält. Es ist ziemlich klar, sie schämt sich der Tatsache nicht, dass sie das Ohr der Könige der Welt hat.
Es ist Prahlerei.
Prahlerei, ja. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis. Mystery, wie es auf Englisch heißt, ist ein Geheimnis.
Es ist dunkel.
Es ist etwas, was verborgen ist. Aber die Schrift sagt uns, dass es Babylon, die Große ist. Wir haben also einen Hinweis. Es ist ein politisch-religiöses System, das babylonische Element enthält. Und Babylon war immer der Gegenspieler von Gottes Volk.
Ja.
Die Verehrung von Mutter und Kind kommt aus Babylon. Wir müssen nicht all diese Details gehen. Aber sie nennt sich auch die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Nun, wenn sie selbst eine Hure ist und sie den Anspruch erhebt, die Mutter der Huren zu sein, bedeutet das, dass die Mutter von anderen Kirchen ist, die ebenfalls in Abfall leben.
Ja, Töchter.
Und wenn man mit dieser Frau unter einer Decke steckt, wird man automatisch eine Hure, denn man kann nicht mit Gott im Einklang sein, wenn man mit ihr im Einklang steht. Man kann es nicht.
Nein.
Wenn man sie als eine führende Macht anerkennt, dann erkennt man ein Gräuel an. Das sagt die Schrift. So einfach ist das. Es ist hart, aber so steht es da. Nun, wir haben sehr viele Vorträge darüber gemacht, warum ihre Lehren ein Gräuel sind.
Das stimmt.
Erinnerst du dich an eine Folge, die Lehre der Schlange?
So ist es.
Die Leute können sie sich ansehen. Wir wollen all diese lehrtechnischen Irrtümer nicht wiederholen.
Nein.
Das sagt also die Schrift.
Wir haben auch vielmals gezeigt, wie die Töchter auch davon trinken oder diese Gräuel selbst haben.
Ja, sie haben Lehren, die unbiblisch sind, die geradewegs von dieser Mutter kommen. Gibt sie zu, dass sie die Mutter aller Kirchen ist? Wir wissen, dass sie es tut. Hier ist eine andere Statue einer Frau, die einen Becher in ihrer Hand hält. Sie sind sehr stolz auf die Tatsache, dass sie die Frau mit dem Becher in ihrer Hand sind.
Das befindet sich auch im Vatikan.
Ja, das befindet sich auch dort. Das hier ist das tatsächliche geistliche Haupt der Kirche, nicht der Vatikan. Dort ist eher der Sitz. Die Regierung, wenn man so möchte. Aber hier ist die Laterankirche. Da spricht der Papst ex cathedra, Kraft seines Lehramtes.
Okay, das ist also fast wie Kirche und Staat. Das ist der kirchliche Schwerpunkt und der Sitz ist mehr das andere.
Ja,
okay.
Das ist die Laterankirche. Sie steht natürlich auch in Rom. Wenn man dort an den Eingang geht, befinden sich da zwei Embleme mit einer Inschrift, da wo der Pfeil hinzeigt. Hier beansprucht sie, dass sie diese kirchliche Macht ist. Sie ist eine Art kirchliche Mutter. Das heißt, die Mutter und das Haupt der Kirchen. Und Papst Benedikt machte es ziemlich deutlich, als er sagte, wir sind nicht die Schwester, sondern wir sind die Mutter und die anderen Kirchen sind Kinder, nicht unsere Schwestern.
Töchter.
Sie sind Töchter. Es ist überwältigend deutlich, mit wem wir es in dieser Prophezeiung zu tun haben. Nun, siebenköpfige Tiere tauchen eigentlich nur dreimal in der Bibel auf. Die anderen sind Zusammensetzungen, die zusammengezählt sieben ergeben. Aber die Beschreibung eines siebenköpfigen Tieres erscheint dreimal. Lass uns einige dieser Beschreibungen ansehen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer, feuerroter Drache. Welcher Farbe hatte das Tier, auf dem die Frau reitet?
Scharlachrot.
Scharlachrot. Es ist rot. Richtig. Der hatte sieben Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Diese Kronen befinden sich auf den Köpfen und nicht auf den Hörnern. Okay. Wir müssen also wissen, wer dieser rote Drachen ist. Offenbarung 12 sagt uns auch, dass der Drache auch Satan ist, weil er ein Drittel der Sterne nach sich zog. Er zog ein Drittel der Engel aus dem Himmel mit sich, all dieser Krieg im Himmel war. Diese ganze Beschreibung findet man in Offenbarung 12. Wir werden gleich dazu kommen. Die zweite Stelle, wo uns das begegnet, ist Offenbarung 13. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Es muss also mit diesem ersten in Verbindung stehen, denn es hat auch 7 Köpfe und 10 Hörner. Du kennst das alte Sprichwort, wenn es wie eine Ente aussieht, wie eine Ente watschelt und wie eine Ente quakt, dann ist es eine Ente.
Dann kann man es nicht ein Huhn nennen.
Nein, weil es eben eine Ente ist. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung.
Mhm.
Gut, was ist hier geschehen? Die Kronen sind von den Häuptern auf die Hörner gewandert.
Okay, eine Verschiebung.
Wir kommen noch dazu. Es muss also eine Weiterentwicklung stattgefunden haben. Denn da ist eine Bewegung.
So ist es.
Der dritte Vers, den es gibt, ist natürlich Offenbarung 17, Vers 3. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Da hat man den roten Drachen, das Vollnamen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Wieder hat man auf dem einen Lästerung und auf dem in Offenbarung 13 hat man auch Lästerung. Mhm. Sie sind also dasselbe.
Genau.
Im Psalm 64 lesen wir diesen Vers. Du zerschmetterst die Häupter. Es sagt uns nicht, wie viele Köpfe das sind, aber es steht in der Mehrzahl. Lass uns raten.
Es ist nicht nur einer.
Wahrscheinlich sind es 7, stimmt's?
Ja.
Des Levitan, du gabst ihn dem Volk der Wüstenbewohner zur Speise. Das heißt also, dass Gott sagt, dass er dieses System vernichten wird. Er wird vernichtet werden. Aber er erlaubt es eine Zeit lang. Lass uns noch etwas mehr Informationen zusammentragen, damit wir die Entwicklung dieser Tiere sehen können. Das sehen wir uns Offenbarung Kapitel 12 an. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Jeder dieser Köpfe hatte eine Krone. Und wir müssen wissen, was die Köpfe sind und wir müssen wissen, was die Hörner sind. Und wir müssen wissen, warum da Kronen sind und wo sie sich befinden.
Ja.
Ich denke nicht, dass wir das ganze Kapitel 12 von Offenbarung durchgehen werden.
Nein, das haben wir schon gemacht.
Das haben wir schon gemacht. Wir konzentrieren uns auf Offenbarung 17. Aber machen wir doch eine kurze Zusammenfassung. Dieses 7-köpfige Drachentier repräsentiert das kaiserliche Rom. Warum sagen wir das? Nun, es versucht Jesus durch den Befehl zum Mord an Kindern unter 2 Jahren umzubringen. Mhm. Herodes war ein Angestellter Roms, um es einmal so auszudrücken. Und er war derjenige, der diesen Befehl herausgab. Diese Macht kreuzigte Jesus und verfolgte seine Kirche unter Pontius Pilatus. Es war eine römische Angelegenheit. Er steht auch für Satan, der Rom zu seinem Sitz machte und diese Macht aus Eisen dazu gebrauchte, jede abweichende Meinung zu zerschlagen. Das ist also das kaiserliche Rom. Und die Kronen sind auf den Köpfen. Eigentlich hatten sich die Hörner in diesem Imperialzustand noch nicht entwickelt. Trotzdem ist es mit 10 Hörnern dargestellt. In Daniel sehen wir, dass die Hörner erst später herauskamen.
Das stimmt.
Also Rom herrschte. Es übte imperiale Macht in dieser Welt aus. Und es war ein Werkzeug Satans, sein Meisterstück.
Es war heidnisch, rundheraus.
Heidnisch. Und er benutzte es, um die Christenheit zu vernichten. Und Christus. Das ist also die heidnische Form dieser Macht. Wir treffen dieses Tier erneut, wenn wir es in Kapitel 13 als Tier aus dem Meer sehen. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Offensichtlich steigt es aus den Nationen, den Völkern und Völkerscharen auf.
Ja, dort.
Das 7 Köpfe, 10 Hörner hatte. Es ist also dem sehr ähnlich, das wir schon in Offenbarung 12 fanden.
Ja.
Und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Die Kronen sind also von den Häuptern auf die Hörner gewandert. Und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Das ist sehr interessant. Laut Daniel Kapitel 7 ist das erste Tier, das auftaucht, Babylon. Babylon wird von Medo-Persien erobert. Das Symbol, das für Babylon verwendet wird, ist der Löwe.
So ist es.
Medo-Persien erobert Babylon. Das Symbol für Medo-Persien ist der Bär. Medo-Persien wird von Griechenland erobert. Das Symbol, das hier verwendet wird, ist der 4-köpfige Leopard. und dann ein schreckliches Tier. Dann tauchen die 10 Hörner auf. Dann wird uns in Daniel gesagt, dass die 10 Hörner 10 Könige sind, die aus diesem Reich entstehen. Aber 3 stehen im Widerspruch zu einer weiteren Macht, nämlich dem kleinen Horn.
Ja, das wächst auch hervor.
Ja, laut der Schrift müssen 3 ausgerissen werden. Dann wächst das kleine Horn zum größten und wird stärker als alle anderen. Es macht dann die Vorschriften und herrscht über die Könige.
Und spricht Lästerung.
Es ist eine gotteslästerliche Macht. Also diese Macht ist das päpstliche Rom. Wir haben also eine Verschiebung vom buchstäblichen Rom zum päpstlichen Rom.
Ja, erst war es das heidnische Rom, dann das päpstliche Rom.
Richtig. Deshalb gibt es eine Verschiebung in der herrschenden Macht. Also die Krone, die Herrschaft, lag erst auf dem Kopf, es kontrollierte diese Reiche. Und jetzt sind die Kronen auf den Hörnern. Rom beherrscht also die Mächte in Europa.
Ja.
Also das päpstliche Rom.
Das päpstliche Rom.
Und erinnere dich, dass es 3 ausreißen musste. Martin, wenn man jetzt ein wenig Recherchearbeit betreibt und von den 10 Hörnern 3 ausgerissen wurden, wie viele bleiben da noch übrig?
7.
7? Es waren 7 Hörner. Doch zwischen ihnen kam ein weiteres Horn auf, das größer als die anderen wurden. Es wurde bestimmend.
Im Grunde übernahm es die Vorherrschaft.
Wie viele Hörner waren es?
8.
Welche Zahl hätte dieses Horn nun?
8.
Es ist das 8. Die Zahl, die zu diesem Horn gehört, ist also 8, richtig?
Richtig.
Okay. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Nun, den Drachen hatten wir in Offenbarung Kapitel 12. Er steht für den Teufel, aber er repräsentiert auch das heidnische Rom.
Ja.
Gab das heidnische Rom historisch gesehen seine Autorität und seinen Sitz der Macht an den päpstlichen Stuhl? Ja.
Ja, hundertprozentig. Der Papst wurde zum Führer.
Gemäß den Erlässen römischer Kaiser von Justinian bis Konstantin hindurch wurde diese Macht, die Rom im politischen Bereich innehatte, dem Papsttum übergeben. Und das Papsttum begann als höchste Macht zu herrschen, sobald der Widerstand von 3 dieser europäischen Nationen ausgerissen war.
Ja.
Richtig?
Ja.
Die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen. Die letzten von ihnen waren die Ostgoten. Dann nahm er den päpstlichen Sitz ein. Vigilius bestieg ihn im Jahr 538 nach Christus. Und die 1260 Jahre andauernde Herrschaft des Papsttums begann. Währenddessen es Europa mit eiserner Faust beherrschte. Die Krone befand sich auf den Hörnern. Er regierte über die europäischen Mächte.
Besonders das 8. Horn.
Ja, er regierte als das 8. Horn. Seine Zahl war 8. Erst waren es 10, minus 3 wurden ausgerissen. Es wurde groß und mächtig. Es war das 8. Horn.
Dieser Teil zeigt uns auch, wo man sich in der Geschichte befindet.
Ja, im Strom der Zeit. Wir hatten eine Entwicklung, einen Fortschritt. Es ist interessant, Martin, dass all die anderen, die erobert worden waren, durch militärische Macht besiegt wurden. Sie wurden gestürzt. Babylon wurde durch die Medo-Perser erobert. Die Medo-Perser wurden von den Griechen besiegt. Die Griechen wurden von den Römern erobert. Aber danach gibt es kein Erobern. Es gibt keinen Krieg.
Nein.
Es gibt keine Übernahme. Es gibt eine Verschiebung des Machtgefüges. Nur das geschah. Sobald Rom aufgerichtet worden war, herrscht Rom. Und Rom herrscht in unterschiedlicher Gestalt und Form.
Ja. Seine Gestalt ist wandelbar.
Und so haben wir eine etwas abweichende Beschreibung. Wir wissen, dass es mit der Zeit eine Entwicklung gibt, weil die 10 Hörner in der Zeit des heidnischen Roms noch nicht aufgerichtet waren. Sie wurden später bedeutend. Dann wanderten die Kronen zu den Hörnern. Es herrschte über sie. Etwas anderes ist dabei sehr interessant, Martin. Wenn man zum Buch Daniel geht, fängt man mit Babylon an. Dann geht man zu Medo-Persien, dann zu Griechenland und dann geht man zu Rom und schließlich zum päpstlichen Rom. Hier hat man es umgedreht, denn man sieht den Leoparden oder Panther, der für Griechenland steht, dann hat man den Bären, das ist Medo-Persien, und man hat den Löwen, der Babylon ist.
So ist es.
Es ist also umgekehrt. An diesem Punkt in der Geschichte blickt man zurück.
Ja, all das ist schon geschehen.
Es ist schon geschehen. Man sieht es in der umgekehrten Abfolge. Es ist alles schon geschehen. Wir sind uns sicher, dass wir es nicht mit verschiedenen Tieren zu tun haben. Wir haben es mit einer zeitlichen Abfolge zu tun.
Ja.
Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Offenbarung 13, Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Das heißt, dass es irgendwie in einem seiner Formen seine Macht verlor. Aber es ist sehr interessant, dass es wie zu Tode verwundet heißt. Warum heißt es nicht, einer seiner Köpfe war zu Tode verwundet?
Weil es nicht tot ist.
Es ist nicht tot, weil dieses Tier noch existiert.
Ja, es schien wie eine tödliche Wunde zu sein.
Es schien wie eine tödliche Wunde. Dann haben wir eine weitere Entwicklung und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundet dem Tier nach. Es gibt also einen scheinbaren Tod und es gibt eine Auferstehung. Das drückt auch ein Voranschreiten in der Zeit aus.
Genau.
Die Offenbarung nimmt uns zu einem Voranschreiten in der Zeit mit verschiedenen Phasen der gleichen Sache und Macht.
Und das ist wichtig, denn Leute fangen an, diese Weiterentwicklung auf verschiedene Mächte anzuwenden.
Das kann man nicht. Und was auch sehr wichtig ist, Martin, dass man keine anderen Mächte hinzunehmen kann.
Nein.
Man kann bei diesem Szenario nicht sagen, okay, wie passt China da hinein?
Nein.
Das kann man nicht machen.
Nein.
Man kann nicht sagen, wie passt die Türkei da hinein?
Nein.
Man kann nicht sagen, wie passt Palästina da hinein?
Nichts.
Weil wir es mit dieser römischen Macht zu tun haben. Das betrachten wir hier. Also, einer der Köpfe war verwundet. Es erhielt eine tödliche Wunde. Wann erhielt das Papsttum eine tödliche Wunde?
1798.
Wieder sieht man das Geschichtliche. 1798 wurde ihm seine Macht weggenommen. Seine politische Macht. Eine Zeit lang schien die Kirche ihre Macht verloren zu haben, doch in Wirklichkeit verlor sie ihre Macht nicht. Wir kommen noch einmal darauf zurück. Und diese Wunde wird wieder geheilt werden. Das heißt, die Macht, die bestimmte, als die Krone auf den Hörnern waren, wird ihm wieder zurückgegeben werden. Es wird also für die Hörner wieder Vorschriften erlassen. Und wenn sie das machen, beten sie in Wirklichkeit den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Was können wir dem sonst noch entnehmen? Man kann eines lernen. Wenn man den Vorschriften dieses Tier folgt, ist man ihm gegenüber gehorsam als gegen den Gott der Bibel.
Mit Sicherheit.
Stimmt's?
Ja.
Und die nächste Frage, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Das Tier muss wirklich Macht innehaben.
Ja, wenn die Frage so lautet, ist es in Wirklichkeit eine Feststellung, die sagt, dass niemand dagegen Krieg führen kann.
Niemand. Es hält alles in seiner Macht. Das ist interessant, denn diese Macht hat keine Militärmacht, außer der kleinen Schweizer Garde.
Ja.
Die wird mit Sicherheit keine Nation bewegen.
Nein.
Woher bekommt es also diese Macht und wie übt es diese aus? Es ist ziemlich sicher, dass es die Macht hat, denn es sagt, wer kann mir etwas anhaben? Ich werde euch vernichten, richtig?
Genau, niemand vermag gegen es zu streiten.
Wir haben auch noch etwas anderes gelernt. Dass es nämlich mit dem Voranschreiten der Zeit gewisse Nuancen aufnahm und seine Macht vergrößerte. Wenn man sich beispielsweise Daniel Kapitel 2 betrachtet, wird die ganze Entwicklung in Metallen dargestellt. Bei dieser Statue geht man von Gold zu Silber, zu Bronze und zu Eisen. Nun, der Wert nimmt ab, aber die Stärke und Festigkeit nimmt zu. Das ist wichtig. Silber ist weniger wert als Gold. Bronze ist weniger wert als Silber und Eisen noch weniger. Aber es wird immer härter und stärker. Ich finde es einfach interessant, dass sie sogar bei ihrer militärischen Ausrüstung diesem Muster folgen. Dieses Tier hat die Eigenschaften des Leoparden. Wir besprachen das schon viele Male. Und der Leopard oder Panther steht natürlich laut Daniel für Griechenland. Er definiert es. Da kann man nicht herumraten. Es ist einfach eine Tatsache. Die Philosophie dieser Macht ist griechische Philosophie. Wir besprachen das, das ganze Naturgesetz. All das gründet sich auf griechische Philosophie. Sogar die Frage nach dem Ursprung kommt von Aristoteles. Der Bär ist Medo-Perse. Das System der Regierung ist ein Matreia-System, was Medo-Persisch ist. Der Löwe ist die Art und Weise, wie es redet. Das ist babylonische Lehre. Es ist eine Religion, die sich auf Werke gründet. Sie enthält beispielsweise die Anbetung von Mutter und Kind. Dieses Tier ist sozusagen eine Entwicklung vom heidnischen Rom hin zum päpstlichen, wobei die Autorität von den Häuptern zu den Hörnern weitergegeben wurde.
Ja, so ist es.
Lass uns fortfahren. Hier ist eine interessante Aussage aus dem Buch Middle East Ferments von Louis F. Ware. Er schreibt: Heute lehren viele protestantische Prediger, so unglaublich es auch scheinen mag, dass die von Gott inspirierten Auslegungen der Prophetie, die so machtvoll von den Reformatoren dargestellt wurden und die das Bollwerk der großen protestantischen Bewegung darstellten, fehlerhaft sind. Und dass folglich die nicht wahrheitsgemäße Exegese der Schrift das Standbein, die Grundlage der großen von Gott gesandten Reformation war. Das heißt, die Reformation erledigt, sie ist unnütz.
Laut dem, was viele dieser protestantischen Prediger sagen.
Ja, denn jetzt sitzen sie in ökumenischen Gremien. Sie denken jetzt, dass diese Macht, die die Bibel als Sure von Offenbarung beschreibt, eine christliche Macht sei. Während sie doch in Wirklichkeit eine heidnische Macht ist, die sich als christliche Macht maskiert. Und die Reformatoren sagten, dass das Tier aus Offenbarung 13 auf das Papsttum hinwies. Sie sagten, dass diese kleine Hornmacht in Daniel auf das Papsttum wies. Und sie besaßen eine sehr fundierte Auslegung, dass sie das sagen ließ. Heute wird das nicht geglaubt.
Nein.
Sie glauben entweder die Idee des Präterismus oder Futurismus. Die meisten an den Futurismus.
Ja.
Der Antichrist kommt in der Zukunft.
Es ist eine sehr große Täuschung.
Dann stellt er die Frage: Wie kam diese Änderung zustande? Wie änderten die ganze protestantische Welt ihre Lehre? Wer tat es? Die Antwort lautet klar und eindeutig: die Jesuiten.
Die Jesuiten?
So ist es, die Jesuiten. Wenn man stöbert, findet man die Jesuiten. Wie sie jedes protestantische Prinzip untergraben, wie sie die Lehren der Bibel untergraben, wie sie Gerechtigkeit aus Glauben untergraben, wie sie jeden einzelnen Grundsatz der Versöhnung untergraben. Wer steckt dahinter? Die Jesuiten. Sie sind die schlimmste Organisation, die je existierte und die je existieren wird. Und sie sind auf das Papsttum eingeschworen. Sie werden umbringen und töten und tun, was immer nötig ist, um die Ziele des Papsttums zu fördern. Was versteckt diese Frau? Was soll man von ihr nicht sehen? Schauen wir, ob es noch eine Weiterentwicklung gibt. Man hat also diese Frau mit dem goldenen Becher. Das ist die römisch-katholische Kirche. Da kann es keinen Zweifel geben. Sie stellt sich selbst so dar. Im Vers 6 heißt es: Und ich sah die Frau berauschend vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Millionen und Abermillionen, 100 Millionen wurden hingeschlachtet. Die Waldenser, die Albigenser, die Protestanten. Man kann schon vor der Reformation anfangen, schon hunderte Jahre vor der Reformation mit den Hussiten. Egal wer es war, das Blut floss. Kinder wurden aus dem Bauch herausgerissen. Es besteht kein Zweifel, dass diese verfolgende Macht das fortführte, was Rom in den Arenen wie dem Kolosseum begann, und es auf andere Weisen, und benutzte dazu die schrecklichsten Foltermethoden in ihren Folterkammern. Und sie ist buchstäblich eine Kirche, die trunken ist vom Blut der Märtyrer. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Wie kann das sein? Wie kann das passieren?
Weil die Art und Weise, wie sie sich darstellt, so gut aussieht.
Ja, so gut. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen. Es gibt also ein Geheimnis. Und des Tieres, das sie trägt, dass sie 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war, dabei weist er in die Geschichte zurück. Es wird auf Offenbarung Kapitel 13 verwiesen. Und wenn man noch weiter zurückgehen möchte, weist es auf Offenbarung Kapitel 12. Also dieses Tier war und ist nicht. Also zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Prophetie stattfindet, während die Engel sich vorbereiten, ihre Schalen auszugießen, wenn man es geschichtlich nimmt, befindet sie sich in einem Zustand des Nichtseins. Und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Das klingt wie ein Rätsel, stimmt's?
Ja, das stimmt.
Ein wunderschönes Rätsel. Lass es uns auseinandernehmen. Dieses Tier war einmal die politische Macht. Das Interessante hierbei ist, dass dieses Tier keine Krone hat.
Nein.
In Offenbarung 17 keine Krone. In Offenbarung 12 waren die Kronen auf dem Haupt. In Offenbarung 13 waren die Kronen auf den Hörnern. Jetzt gibt es keine Kronen, weil sie nicht herrscht.
Nicht.
Oder lass uns das anders ausdrücken, Martin. Es hat den Anschein, dass sie nicht herrscht.
Ganz genau. Das ist Teil des Geheimnisses.
Aber offenbar herrscht sie doch, weil sie auf dem Tier reitet.
Ja, genau.
Wer hat beim Reiten eines Tieres die Zügel in der Hand?
Nur derjenige, der drauf sitzt.
Der oben drauf sitzt, stimmt's? Hier herrscht sie. Nun, wie viele Köpfe hat dieses Tier?
7.
7. Hat die Frau einen Kopf?
Ja. Also sind es 8.
Also, wenn man ihren Kopf dazu zählt, was ist dann wieder ihre Zahl?
8.
Was war die Zahl des Kleinhorns?
8.
Ja, das ist offensichtlich richtig.
Aha.
Denn es waren 10. 3 wurden ausgerissen, das lässt 7 übrig und dann wird sie die Größte. Also ist sie die 8. Hier ist diese Frau, auch der 8. Kopf.
Dieselbe Macht.
Ist es dasselbe wie das kleine Horn? Okay. Das ist so ein interessantes Puzzle. Die Menschheit hat das schon oft zu enträtseln versucht. Und es gibt viele, viele Auslegungen, wer diese Häupter sind. Einige beginnen mit Ägypten und einige beginnen mit Assyrien. Immer mit der Frage, wen man dabei auslässt und wen man dazu nimmt. Es ist ziemlich kompliziert. Halten wir uns strikt an das, was die Schrift sagt.
Ja, und machen wir es deutlich.
Ja, weißt du was, Martin? Ich lese gerne.
I like reading.
Und manchmal liest man viele Dinge, die nicht viel Sinn ergeben. Und manchmal liest man viele Dinge, die sehr viel Sinn ergeben. Aber es ist gleichzeitig so kompliziert, dass man es nicht verstehen kann. Und es hat auch so viele Facetten, wenn man die Symposien liest. Was sagt der und was der? Man kann sich regelrecht verstricken, dass man sich später denkt, also das kann keiner wirklich verstehen. Und manchmal stößt man auf etwas, was sehr eindeutig und einfach gehalten ist. Und man denkt sich, na, vielleicht muss ich nicht immer an der Quelle der Theologie trinken. Vielleicht kann man ja auch an anderen Quellen trinken und schauen, ob man ein Muster erkennen kann. Dann hat man natürlich noch einige Ideen.
So ist es.
Da gibt es einige Bücher, die ich vor kurzem erst gelesen habe. Sie sind sehr, sehr einfach, aber ich finde sie wirklich sehr erhellend. Ich las ein Buch von Steve Wohlberg. The Bloody Woman and the Seven-Headed Beast. Es ist ein kurzes, kleines Buch. Und es ist sehr logisch aufgebaut. Seine Idee lautet folgendermaßen. Wenn man über all diese Köpfe spricht, warum hält man sich nicht an die Köpfe, wie sie Daniel in Offenbarung angeben? Warum sollte man andere Mächte mit dazu nehmen? Ich fand, dass das eine schöne Idee sei. Und ich sagte, danke, Steve. Schöne Gedanken. Ich grüble mal darüber und lasse es mir durch den Kopf gehen. Dann gab mir jemand dieses Buch. Es ist auch ein dünnes, kleines Buch. So You Will Believe von Regan Brett Keefuge. Also ich kenne die Keefuges und ich frage mich, was sie wohl sagen werden, denn ich kenne sie persönlich. Manche von den Keefuges kenne ich sogar sehr gut und andere nicht so gut, aber ich dachte mir, na, lies es doch. Ich war angenehm überrascht.
But I thought to myself, well, read it, and you know, I am pleasantly surprised.
Denn darin sind solche Juwelen. Einige dieser kleinen Bücher kann man wirklich nur empfehlen. Einfach
für einen schönen Überblick.
Schöne, neue, kurze und einfache Zusammenfassung von etwas, was tatsächlich ziemlich kompliziert ist.
Ohne dass es von irgendetwas abweicht, was da steht. Es rückt es einfach wieder ins rechte Licht.
Da gibt es noch ein Buch, das ich vor vielen, vielen Jahren einmal las. Und ich fand es ziemlich umfassend. The King of the North at Jerusalem von Lewis F. Ware. Manche Leute haben entschieden, Lewis F. Ware aus dem Fenster zu werfen, weil sie denken, dass er dieses oder jenes sei. Aber wenn man einfach der Logik dessen folgt, was er darin sagt, finde ich es ziemlich fundiert. Ich sage das jetzt einfach um der Kürze und Einfachheit willen. Manchmal ist es schön, wenn man etwas liest, was sehr unkompliziert ist und auf den Punkt kommt.
Ja.
Und ich finde, dass an dem, was sie sagen, etwas dran ist. Gut, dann schauen wir uns doch dieses Tier an und was seine Eigenschaften sind. Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war ein Verweis auf die Zeit, als es Macht hatte, und nicht ist, das ist der zeitliche Rahmen, wovon wir sprechen.
So ist es.
Über welchen zeitlichen Rahmen sprechen wir hier? Momentan übt dieses Tier keine Macht aus oder scheint gerade keine Macht auszuüben.
Genau, also ist das, nachdem es die sogenannte tödliche Wunde erhielt.
Ja, also muss es nach 1798 sein, richtig? Wir leben also in einer Zeit der Geschichte von 1798 bis zu der Zeit, in der wir heute leben.
Ja.
Wir befinden uns also jetzt im Ist-Nicht-Zustand und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Wir wollen also wissen, was für eine Philosophie aus dem Abgrund kam. Denn daher kommt es. Und wohin wird es gehen? Nun, es geht ins Verderben. Dieses Tier wird also vernichtet werden.
Ja.
Und wer folgt ihm? Die Bewohner der Erde werden sich wundern. Wo haben wir diesen Ausdruck vorher schon gesehen?
Sie staunen oder wundern dem Tier hinterher.
In Offenbarung Kapitel 13. Und dieses Wort wundern bedeutet auch, dass man dessen Denkweise, dessen Einstellung annimmt. Man denkt darüber nach und denkt, dass dieses Tier recht hat. Und dabei verführt es einen in Wirklichkeit. Denn diejenigen, die ihm hinterher staunen, das heißt ihren Wein annehmen, sind nicht im Buch des Lebens eingeschrieben.
Das drückt es ganz deutlich aus, wo diese Leute stehen.
Sie befinden sich in großen Schwierigkeiten. Also schaut man sich doch das besser sehr sorgfältig an. Wenn Sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist, das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Wie kann das sein, wenn es doch nicht ist?
Es
muss in den Untergrund gegangen sein, stimmt's? Lass uns das ansehen. Es ist faszinierend. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Daniel sagt, dass keiner der Gottlosen es verstehen wird. Aber die Weisen werden es verstehen.
Die Weisen werden ihren Namen im Buch stehen haben, nicht wie die anderen.
Nun, was macht dich weise? Deine Intelligenz?
Nein.
Definitiv nicht.
Nein.
Weisheit kommt vom Glauben an Gottes Wort.
Jetzt, wo du es sagst, daher kommt ja auch Heiligkeit im Einverständnis.
Und wer dem Wort Gottes glaubt und es nicht tut, ist ein Heuchler.
Ja.
Okay. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge. Das ist eine klare Beschreibung.
Ja, genau. Man muss nicht grübeln.
Daniel sagt,
Wenn die Bibel in Daniel sagt, dass da 10 Hörner sind und dass diese 10 Hörner 10 Könige sind, die aufkommen werden, oder 10 Reiche, beide Definitionen werden gegeben. Und das sind sie auch. Hier hat man also 7 Berge.
Man erhält also eine buchstäbliche Beschreibung.
Ja, das sind 7 Berge, buchstäbliche Berge. Ist Rom auf 7 Hügeln erbaut?
Ja.
Aber ein Berg steht in der Schrift auch für ein Reich.
Ja.
Sie ist also auf 7 Königreichen erbaut, die sie umfasst.
Wenn wir das also in die geschichtliche, kontinuierliche Interpretation hineinnehmen, wird das aufeinander folgen.
Der Reihe nach. Dann wird uns gesagt, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Und es sind 7 Könige. Erinnern wir uns, ein Königreich hat auch einen König. 5 sind gefallen und der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. 5 sind gefallen. Wir werden sehen, wer die 5 sind, die schon gefallen sind. Und der eine ist da. Welcher ist das? Der Ist-Nicht-Zustand, denn so wurde er doch beschrieben, im Ist-Nicht-Zustand. Und der andere ist noch nicht gekommen. Es gibt also noch einen, der noch kommen wird. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Glücklicherweise nur eine kurze Zeit. Wir müssen es mit ihm nicht sehr lange aushalten. Und dann kommt dieser interessante Vers. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist im Ist-Nicht-Zustand, ist auch selbst der Achte und ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Also, es ist der Achte. Der wievielte war das kleine Horn, sobald die 7 Hörner ausgerissen waren?
Der Achte.
Und wenn die Frau mit ihrem Kopf auf dem Tier mit den 7 Köpfen sitzt und sie selbst einen Kopf hat, was ist dann ihre Zahl? Okay, 8 wird also interessant, richtig?
Ja.
Wenn wir nur die Tiere verwenden, die in Daniel Offenbarung dargestellt sind, das heißt also, dass wir alle anderen Möglichkeiten ausschalten, mit all den vielen Auslegungen, die es draußen in der Welt gibt. Wir zählen Ägypten nicht dazu, wir zählen Assyrien nicht dazu, wir zählen keines davon dazu. Wir verwenden nur, was Daniel und Offenbarung uns geben.
China, Russland, die zählen alle nicht.
Die lassen wir alle weg. Wir sehen uns nur an, was Daniel und Offenbarung aufzählen. Dann sind die 5, die zu diesem Zeitpunkt gefallen sind, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Das heidnische Rom, richtig? Und das päpstliche Rom.
So ist es.
Weil es im Ist-Nicht-Zustand ist.
Genau.
Es erhielt eine tödliche Wunde.
Ja, nach 1798.
Das sind die 5, die gefallen sind. Einer ist da.
Ja.
Das muss das verwundete Papsttum sein. Denn es gibt keine Kronen auf irgendeinen der Köpfe oder Hörner, das scheinbar eine tödliche Wunde erhalten hatte. Und durch einen Stellvertreter herrscht, weil es ja auf dem Tier reitet.
Ja, es herrscht noch immer, aber man weiß es nicht.
Man weiß nicht, wer herrscht. Es schließt die Augen, man soll es nicht sehen, richtig? Denn sie soll außer Sichtweite sein, aus dem Augen, aus dem Sinn. Wenn auch der Antichrist identifiziert wurde, was ist, wenn der Antichrist gar nicht mehr existiert und keine Macht mehr hat? Dann ist er doch ein Problem.
Genau.
Dann ist es vielleicht doch ein anderer Antichrist.
Ja, und dann muss er immer noch kommen oder was auch immer.
Vielleicht lagen wir da falsch. Ja, er muss noch kommen. Vielleicht war er ja schon da. Dann müssen wir uns um ihn keine Gedanken mehr machen. Aber er wird durch die Herrlichkeit seines Kommens vernichtet werden. Da kann er noch nicht schon da
gewesen
sein.
Und wenn es nur ein Zukünftiger wäre, was ist dann mit, er ist
vielleicht
da?
Kommt er ja noch in der Zukunft. Ein großes Problem. Okay, wenn sie darauf reitet, dann existiert das Tier. Und das Tier ist eine politische Macht, richtig? Einer ist da. Das muss das verwundete Papsttum sein, das scheinbar eine tödliche Wunde erhielt und durch einen Stellvertreter regierte. Die tödliche Wunde wurde 1798 durch Frankreich zugefügt. Frankreich führte während der Französischen Revolution auch eine atheistische, gottlose Regierungsform und griff die 2 Zeugen Gottes an, nämlich das Alte und Neue Testament. All das lesen wir in Kapitel 11. Wir wollen jetzt keine komplette Exegese von Kapitel 11 machen. Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Wir konzentrieren uns auf diese Frau. Aber lass uns nur zu diesem einen Vers gehen, Offenbarung 11, Vers 7. Und wenn sie, das sind die 2 Zeugen, das Alte und Neue Testament, ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Zuerst einmal wird das Tier, diese Macht, nicht näher beschrieben. Nicht als siebenköpfiges Tier oder dergleichen, einfach nur als Tier. Es ist eine politische Macht und es kommt aus dem Abgrund herauf.
Ja.
Stand diese Frau aus Offenbarung 17 nicht auch mit dem Abgrund im Zusammenhang?
Ganz genau.
Was ist also die Philosophie im Ist-Nicht-Zustand?
Die Philosophie?
In ihrem verwundeten Zustand?
Das muss der Säkularismus sein.
Es muss das sein, was aus der Französischen Revolution hervorging.
Ja.
Stimmt's? Okay. Wer herrscht also in Wirklichkeit nach 1798? Nun, Offenbarung 13 berichtet uns von einem Tier aus der Erde. Und dieses Tier hat zwei Phasen. So wie Rom eine heidnische Phase und eine päpstliche Phase hatte. Das Tier hat also zwei Phasen. Eine lammähnliche Phase und eine Phase, in der es wie ein Drache spricht.
So ist es.
Hier hat man keine Eroberung. Es ist eine Verschiebung.
Ja, es wird keiner vom anderen beherrscht. Es ist einfach eine Verschiebung.
Genau. Und da hat man keine Kronen. Weil es ja ein Ist-Nicht-Zustand ist.
Es herrscht immer noch.
Aber es herrscht immer noch. Also diese Frau reitet auf diesem Tier, ob es einem gefällt oder nicht. Sogar in ihrem Ist-Nicht-Zustand. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Wir wissen, wie der Drache redet. Er verfolgt. Er macht Gesetze gegen Gottes
gegen
Volk
Gottes.
Und er bringt sie um.
Ja.
Dieses lammartige Tier wird also wie ein Drache reden. Es redet, wie Rom redet. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Wer ist dieser Stellvertreter?
Die Vereinigten Staaten von Amerika. So ist es.
Dieses Tier?
Weil es genau das tut, was dieses angebliche Ist-Nicht-Tier sowieso von ihm möchte.
Aber Martin, es gleicht einem Lamm. Es ist ein protestantisches Land. Willst du mir erzählen, dass diese Frau diese Macht als Stellvertreter benutzt, um in ihrem Interesse zu herrschen, sodass die Menschen sie nicht sehen? Aber in Wirklichkeit regiert sie noch immer?
Es ist genau das, was die Bibel uns sagt.
Okay. Was macht das Tier, wenn es wie ein Drache spricht? Es bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Das heißt, es zu ehren und ihm zu gehorchen. Wie macht man das? Mit Zwang. Wie erzwingt man das?
Durch Gesetzgebung.
Okay. Dessen Todeswunde geheilt wurde. Hier hat man die Weiterentwicklung. Bis diese tödliche Wunde geheilt ist, handelt dieses Tier als Stellvertreter für das andere.
The other one.
That's it. So ist es. Und je näher wir kommen, desto deutlicher werden wir sehen, wie es anfängt, wie ein Drache zu reden.
Dieser Übergang von einem lammähnlichen Prinzip zu einem Drachenprinzip. Aber Martin, wenn es ein Stellvertreter war, dann muss das Drachenprinzip schon die ganze Zeit da verborgen gewesen sein.
Ja, definitiv.
Okay.
Von Anfang an.
Wie? Wie handelt und herrscht man, ohne gesehen zu werden?
Without being seen.
Vernebelungstaktik.
Vernebelung, okay. Geheimgesellschaften und Bündnisse. Wenn wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird es eine immer noch größere, äußere zur Schaustellung heidnischer Macht geben. Heidnische Gottheiten werden ihre Wirkungskraft offenbar und sich vor den Städten der Welt zeigen. Diese Darstellung hat schon angefangen, sich zu erfüllen. Wann fing das an? Nun, es begann schon 1844 mit den Fox-Schwestern und dem Spiritismus. Und heidnische Gottheiten, das heißt Dämonen, manifestieren sich.
Ja.
Und es wird immer mehr geschehen. Schließlich werden sie die Kirchen übernehmen und was als das Wirken des Heiligen Geistes bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit dämonische Macht.
Das ist so ernst.
Durch eine Vielfalt an Bildern hat der Herr Jesus Johannes in der Offenbarung den bösartigen Charakter und verführerischen Einfluss derer dargestellt, die schon für die Verfolgung seines Volkes berühmt sind. Da spricht es über Rom, sowohl in der heidnischen Form und in der päpstlichen Form.
Und der päpstlichen. Sicher doch.
Alle brauchen Weisheit, um sorgfältig das Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu ergründen, das beim letzten Verlauf der Weltgeschichte hauptsächlich eine Rolle spielt.
Dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit.
Wir müssen uns das ansehen. Wo finden wir es? Dieses schreckliche Bild, das uns Johannes aufgezeichnet wird, um aufzuzeigen, wie vollständig die Mächte der Erde sich dem Bösen übergeben werden, sollte jenen, die die Wahrheit erhalten haben, zeigen, wie gefährlich es ist, sich an Geheimgesellschaften zu verbinden oder sich in irgendeiner Form denen anschließen, die Gottes Gebote nicht halten. Martin, meinst du, dass Geheimgesellschaften bei all dem eine Rolle spielen?
Ich denke, sie sind die Hauptakteure.
Sie müssen die Akteure sein.
Die Akteure. Aber es ist auch interessant, dass man sich auf keine Weise denen anschließen darf, die nicht Gottes Gebote halten.
Die Gebote sind bei der Frage, wen man anbetet, entscheidend. Und wenn man wirklich wissen möchte, wen man anbetet,
genau,
wird der Sabbat entscheidend. Nun gut, haben Geheimgesellschaften irgendwas mit der Offenbarung von Johannes zu tun?
Ja, ich denke, das ist entscheidend.
Nun, anhand dieser Aussage kann man sich nicht davon trennen, oder? Man kann sie keinesfalls davon trennen. Lass uns noch ein Zitat aus Manuscript Releases, Band 8 lesen. Gottes Darstellung der abscheulichen Birkens, der Bewohner, der herrschenden Mächte der Welt, die sich Geheimgesellschaften und Bündnissen anschließen, die das Gesetz Gottes nicht ehren, sollten das Volk, das das Licht der Wahrheit hat, befähigen, sich von all diesem Übel fernzuhalten. Wenn man also das Licht der Wahrheit hat, Martin, würde man dann in Erwägung ziehen, dass die Könige der Welt sich in Geheimgesellschaften zusammengeschlossen haben?
Ja, das wird man.
Und wenn man herausfinden kann, wer diese Geheimgesellschaften sind, würde man sich dann davon distanzieren?
Das muss man.
Ansonsten ist man verloren, richtig?
Ansonsten wird man Teil dieser ganzen Sache, die vernichtet wird.
Okay. Wer ist Teil davon? Alle, die nicht das Gesetz Gottes ehren. Man sollte sich also von diesem Übel fernhalten. Alle falschen Religionsvertreter dieser Welt werden ihr böses Treiben immer mehr offenbaren, denn es gibt nur zwei Parteien. Die, die die Gebote Gottes halten, und die gegen Gottes heiliges Gesetz Krieg führen. Es gibt nur zwei. Warum gibt es dann so viel Verwirrung, indem all diese Mächte von außerhalb hereingebracht werden? Und wer ist da besonders eingebunden? Die falschen Religionsvertreter. Und
ja.
Was ist mit religiösen Systemen? Sie sind in Geheimgesellschaften eingebunden?
Alle von ihnen.
Sind sie nicht hauptsächlich Freimaurer?
Masons?
Ja.
Sind sie nicht Freimaurer? Sind
ja.
Sie nicht Malteserritter? Sind sie nicht Kolumbusritter?
Ja, alle.
Sie sind entweder in katholischen Instituten oder sie denken, dass sie in protestantischen Einrichtungen sind. Aber
ja,
die protestantischen Institutionen werden eigentlich von anderen Institutionen geleitet, ohne dass sie es wissen. Vor allen Augen.
Ja.
Lass uns in die Geschichte zurückkehren. Woher kommt es? Es kommt aus diesem Abgrund, der sich während der Französischen Revolution ereignete.
Ja, der Säkularismus und all diese Dinge, die den Geboten direkt widersprechen.
Okay. Daniel Kapitel 11, Vers 40 besagt, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Der Südkönig wird mit ihm zusammenstoßen. Mit wem zusammenstoßen? Mit dem Nordkönig.
Ja.
Nun, wer ist der Nordkönig? Der Nordkönig ist das Papsttum.
Ja.
Nun, es gibt Menschen, die das bestreiten. Sie sagen, der Nordkönig ist nicht das Papsttum, es ist die Türkei. Die Türkei unterwarf sich selbst der britischen Herrschaft und wurde fester Bestandteil der NATO und teilweise der EU. Sie ist kein eigenes ottomanisches Reich mehr. Sie ist Teil der NATO. Nun, Lewis F. Ware fasste zusammen, was die früheren Pioniere diesbezüglich glaubten. Manche wollten ihn diskreditieren. Aber man kann doch nicht diskreditieren, was die Schrift lehren oder das, was die Pioniere lehrten.
Ja. Ja, wenn er also etwas von den Pionieren zitiert, kann man das ihm nicht anlasten, sondern man muss auch zu den Pionieren zurückgehen.
Er spricht hier über James White. Und wir wissen, dass Uriah Smith für die Vorstellung stand, dass der Nordkönig die Türkei sei. In einem Leitartikel im Review and Herald am 29. November 1877 verwarf James White die Ansicht, dass die Türkei die Macht sei, auf die sich Daniel 11, 40 bis 45 beziehe. Er schreibt dazu: Lasst uns einen kurzen Blick auf die Zeitabfolge werfen, wie sie viermal im Buch Daniel ausgebreitet wird. Jeder wird zugeben, dass das gleiche Thema in Kapitel 2, 7, 8 und 11 abgehandelt wird. Mit einer Ausnahme, nämlich dass Babylon in den Kapitel 8 und 11 ausgelassen wird. Zuerst gehen wir das große Standbild auf Kapitel 2 durch, wo Babylon, Persien, Griechenland und Rom durch Gold, Silber, Bronze und Eisen dargestellt werden. Alle sind sich darin einig, dass diese Füße nicht türkisch, sondern römisch sind.
Es muss so sein.
Dann fährt er fort und stellt etwas fest.
Das ist James White.
Ja, James White trifft diese Aussage. Jetzt kommt der Punkt bei diesem Argument, von dem sehr viele abhängt. Deckt das 11. Kapitel der Prophezeiung von Daniel den gleichen thematischen Grund ab, der in den Kapiteln 2, 7 und 8 abgesteckt ist? Wenn dem so ist, dann ist die letzte Macht, die in diesem Kapitel erwähnt wird, Rom.
Wenn in diesen Kapiteln ständig diese Abfolge gezeigt wird, dann kann es sich nicht auf einmal ändern.
Ja, stimmt. Er fährt fort. Wenn die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton im 2. Kapitel für Rom stehen, und wenn das unbeschreibliche Tier mit den 10 Hörnern und das kleine Horn aus dem 7. Kapitel Rom präsentieren, und wenn das kleine Horn, das im 8. Kapitel überaus groß wurde, für Rom steht, dann steht auch der Nordkönig für Rom. Geschwister, das sind vier parallele Prophezeiungen, die bis zum Kommen unseres Herrn reichen. Wenn James White das schrieb, von dem ich glaube, dass es ausgesprochen logisch ist, dann halten wir uns doch weiter fest an das, was uns Offenbarung sagt. Wir sollten uns nicht in Verwirrung stürzen und die Türkei oder China oder Russland oder wen sonst noch hereinbringen oder gar den Iran. Wir sprechen von den Mächten Europas. Darüber geht die Prophetie. Halten wir daran fest.
Ich stimme da völlig zu. Vielleicht noch zwei Punkte. Den einen hatten wir schon einmal erwähnt. Ja, Ellen White schrieb gegen die Art und Weise, wie James White sich mit Uriah Smith diesbezüglich anlegte. Genau, nicht den Inhalt.
Aber sie verdammte nicht, was er sagte.
Zweitens, wenn man einfach das Buch Der große Kampf bzw. vom Schatten zum Licht hernimmt, liest man nirgends, dass diesmal in irgendeiner Form die Türkei als Akteur in Erscheinung tritt. Sondern das Papsttum spielt eine Rolle.
Wir sollten uns durch diese falschen Interpretationen nicht verwirren lassen, die in unsere Mitte Eingang finden. Martin, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Nun, der Südkönig war damals beziehungsweise derjenige, der den Papst des Südkönigs übernahm, war Frankreich in der Französischen Revolution. Und der Papst wurde 1798 gefangen genommen. 1798 stieß Berthier, der französische General, nach Rom vor, hob die päpstliche Regierung auf und errichtete eine säkuläre Regierung. Also die Kronen wurden entfernt. Es hatte nicht länger irgendwelche Machtbefugnisse. Es wurde als politische Größe ein Ist-Nicht-Zustand. Das stammt aus den Encyclopaedia Americana aus der Ausgabe von 1941. Gehen wir doch und schauen uns die Akteure näher an.
Ja.
Wer spielte eine Rolle? Das war Napoleon der Erste. Das hier ist ein Artikel von der Grand Lodge of British Columbia and Yukon. Und sie sprachen über Napoleon und die Freimaurerei. Sie sagen hier, die Frage, ob Bonaparte ein Freimaurer war oder nicht, wurde nie entschieden. Gerüchte sagen, dass er einer in Malta wurde. Einige Autoren neigen zu der Ansicht, dass er nur historisch instruiert wurde. Nur eine Sache ist gewiss, nämlich dass er die Institution billigte und sie sich scharfsinnig seinen Zwecken dienlich machte. Und dann diese interessante Anmerkung hier. Napoleon und die Französische Revolution. Hinweise zugunsten einer freimaurischen Institution vor Napoleons Anspruch auf den Kaisertitel sind überwältigend. Da spricht die Loge.
This is the lodge speaking.
Exactly.
Genau. Ich möchte da nur bemerken, dass sie normalerweise gerne mit irgendwelchen Verbindungen zu ihnen prahlen.
Ja. Nun gut. Diese Aufnahme fand in der Abteilung einer Philadelphia Militärloge der Écossais statt. Primitiver Ritus von Narbonne. Die dritte Initiation der École Communique ist eine Weiterentwicklung dieses Ritus. Diese Initiationen fanden zwischen 1795 und 1798 statt. Hat es laut der Freimaurer den Anschein, dass er der Freimaurerei zugehörig war?
Does it seem that he was associated with Freemasonry?
Ja, okay. Sogar sehr.
Lass uns mit dieser kleinen historischen Saga weitermachen. Und fahren wir mit den Argumenten der Grand Lodge fort. 15. August 1769 bis 5. Mai 1821. Napoleon Bonaparte wurde in Korsika geboren, in Militärschulen in Paris unterrichtet und nach der Belagerung von Toulon 1793 zum General befördert. Er führte Truppen in einen Großteil von Europa und 1798 nach Ägypten. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich wurde er zum ersten Konsul nach der Revolution ernannt. Also er eroberte Ägypten im Jahr 1798.
Ja.
Wurde er da nicht der König von Ägypten?
Ja.
Wenn also die Offenbarung sagt, dass dieser Ort geistlich Ägypten heißt, ist er das in einem buchstäblichen und in einem übertragenen Sinn?
Ja.
Und wenn sie es Sodom nennt, bedeutet das lasterhaft?
Ja.
War Frankreich lasterhaft?
Oh, sehr.
War es mit Ägypten verbunden?
Ja.
Na gut. Napoleon gründete die Bank von Frankreich, reformierte das Steuersystem, stellte die Kirche wieder her, verbesserte das Schulsystem. Wenn er die Kirche wiederherstellte, ist dann die Frau noch quicklebendig?
So ist es.
Und sie reitet auf einem Tier, das ein Stellvertretertier ist, aber niemand weiß, dass sie tatsächlich die Kontrolle hat.
So ist es. Sie ist also im Verborgenen unterwegs,
aha,
aber wird wiederhergestellt.
Er veränderte das ganze Regierungssystem, richtig? Verbesserte das Schulsystem und beanspruchte 1804 den erblichen Titel eines Kaisers der Franzosen. Im Folgejahr hatte er Krieg mit Russland, Österreich und England. Im April 1814 wurde er gezwungen abzudanken und ins Exil nach Elba zu gehen. Er versuchte sein Reich 1815 wiederzuerlangen, wurde aber bei Waterloo geschlagen. Nach St. Helena verbannt, starb er 6 Jahre später. Nun gut, er wurde von der Bühne der Geschichte entfernt, aber er hatte seine Arbeit getan.
Er spielte seine Rolle.
Er veränderte das ganze Regierungssystem in ganz Europa. Richtig? Die Französische Revolution. Die Ideen der Französischen Revolution.
Er war also ein sehr wichtiger Teil in dieser Bewegung, dass die Kronen von den 10 Hörnern herunterkamen.
Ja, tatsächlich ließ er sie buchstäblich entfernen. Und die Frau ritt noch immer das Tier. Aber sie schien keine Macht zu haben. Nun gut, wenn er ein Freimaurer war, gibt es noch irgendwelche anderen Beweise, dass er ein Freimaurer war? Nun, hier ist eine weitere interessante Quelle. Hier wird gesagt, dass Napoleon seine Brüder für freimaurische Ämter ernannte. Louis wurde 1805 zum stellvertretenden Großmeister, Jerome zum Großmeister der Großloge von Westfalen. Joseph der Älteste wurde 1805 in den Tuilerien zum Freimaurer und zum Großmeister des Grand Orient de France. Und Lucien wurde ein Mitglied des Grand Orient de France. Alle seine Brüder wurden hochrangige Freimaurer. War er in die Freimaurerei verwickelt?
Nun, wenn er sie in diese Ämter brachte, na dann war er doch ganz klar auch einer gewesen.
Offensichtlich war er auch dabei. Hier ist etwas anderes Interessantes. Das kommt von der internationalen napoleonischen Gesellschaft. Napoleon war der erste Führer in Europa, der allen Religionen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit garantierte. Als diese Macht Rom regierte, als die Kronen auf den Hörnern waren, welche Religion hatte da den Vorrang?
Das von ihnen definierte Christentum.
Das päpstliche Christentum. Aber bis 1798 hatten so viele Kriege stattgefunden und der Protestantismus hatte eine wichtige Stelle eingenommen. Und es schien, als ob die päpstliche Macht für immer verschwunden wäre. Und an vielen Orten hatte Rom überhaupt keine Macht mehr. Es hatte nichts mehr zu sagen. Mhm.
Ja.
Wie sollte es diese Macht wieder zurückgehalten? Was, wenn es verschwinden würde?
Ja.
Und aus dem Abgrund heraus regieren würde? Mit einer Philosophie des Abgrunds, ohne dass es irgendjemand wissen würde.
Das wäre eine brillante Strategie.
Und wenn man Religionsfreiheit hätte und eine Gleichheit unter allen Religionen, dann kann sie nicht verboten werden.
Genau das geschah. Wenn jemand verboten ist, wie du es erwähnt hast, und es ein Verbot einer Religion ist, dann machen wir doch wieder alle Religionen akzeptabel. Und so ist sie wieder da.
Und los geht's. Also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle. Auf dieser Lithografie gewährt Napoleon den Juden Freiheit. Das sieht man hier links. Napoleons Onkel, Kardinal Fesch, wurde ebenfalls eingebunden. Er sagt Napoleon: Majestät, ihr wollt also mit euren Gesetzen, die den Juden die kleinen Rechte wie den Katholiken geben sollten, dass das Ende der Welt kommt? Wisst ihr nicht, dass die Heilige Schrift voraussagt, dass das Ende der Welt sich dann ereignen wird, wenn die Juden als juristische Nation anerkannt werden? Ist das wahr oder ist das eine falsche Religion?
Das ist eine falsche Auslegung dessen, was in der Bibel gesagt wird.
Denn wir sind vom Buchstäblichen auf ein geistiges Israel übergegangen.
Genau.
Und das Reich Gottes ist aufgerichtet. Und wenn man in Christus ist, ist man Abrahams Same. Woher kommt diese Philosophie? Ist es eine jesuitische Philosophie?
Ja, das ist es.
Die hier vorangetrieben wird? Nun gut. Was, wenn man die ganze Welt dazu bringen könnte, dieser Philosophie zu glauben? Dann müsste man irgendwie wieder einen jüdischen Staat schaffen.
Ja.
Und dann werden alle Augen auf Jerusalem geheftet sein.
Und dann?
Und vielleicht glaubt man dann, dass vielleicht die Türkei der Nordkönig ist und sich davon täuschen lassen.
Ja, weil der eine ja den anderen zerstören
muss. Ja, es
wird
passieren. Und für wen ist die Sache dann erledigt? Die Frau, die auf dem Tier reitet. Die Sache ist erledigt.
Für das Papsttum. Wenn man noch hinzufügt, dass der Antichrist in diesem Staat sein wird,
dann kann sie nicht der Antichrist sein.
Dann kann sie nicht mehr der Antichrist sein.
Hier ist also eine jesuitische Philosophie, die von Napoleon vorangetrieben wird. Okay, schließen wir das ab. Was die Religion betraf, beendete Napoleon das Schisma und erkannte die katholische Kirche in Frankreich mit dem Konkordat von 1801 wieder an. Er sicherte den protestantischen Sekten Religionsfreiheit und Gleichheit zu. Jetzt gibt es keinen Feind mehr, richtig?
Ja, also jetzt ist jeder glücklich, denn alle haben ihren Platz an der Sonne.
Und er erklärte Frankreich zur Heimat der Juden. Nachdem es offensichtlich geworden war, dass er ihre Nationalheimat nicht in Palästina errichten konnte. Der Code Napoleon richtete eine Gleichheit vor dem Gesetz auf, betonte die Heiligkeit der Familie, klingt das wie eine moderne Philosophie, und sicherte die legalen Gewinne der Revolution. Die Zivilprozessordnung sorgte für eine breite Anwendung der Meditation in den Gerichten und Gesetzen und die Gerichte wurden säkularisiert. Ist das heute noch Stand der Dinge?
Ja.
Ist das der Ist-Nicht-Zustand der Regierung?
Ja, definitiv.
Ah, okay. Wer reitet dieses Tier?
Immer noch Rom.
Immer noch die Frau. Napoleons religiöse Ansichten waren auf die Höhe der modernen Philosophie. Er war der Toleranz völlig ergeben. Überall, wohin Napoleon ging, nahm er die Toleranz mit. Überall, wo er verschiedene Religionen vorfand, beendete er die Vorherrschaft, durch die eine den anderen überlegen war. Der Glaube, so sagte Napoleon, ist außerhalb der Reichweite des Gesetzes. Er ist der persönlichste Besitz des Menschen und niemand hat das Recht, darüber Rechenschaft einzufordern. Das klingt gut.
Ja.
Das hört sich sehr lammartig an.
Diese Toleranz toleriert die Meinung oder den Glauben aller.
Was, wenn diese Toleranz nur für eine gewisse Zeit bleibt, bis dieses Tier sein Ziel erreicht hat?
Aber sicher doch, das ist definitiv so, denn dann taucht es wieder auf.
Was, wenn es für einen falschen Zweck verwendet werden kann, auch wenn es richtig auszusehen scheint? Okay. Lass uns mit dieser Geschichte fortfahren. Hier ist ein erstaunlicher Vorfall, der nicht allgemein bekannt ist. Als französische Truppen in Palästina waren und die Stadt Akkon belagerten, hatte Napoleon schon eine Erklärung vorbereitet, die Palästina zu einem unabhängigen jüdischen Staat machen sollte. Wusstest du das, Martin?
Nein.
Er konnte dieses Vorhaben nicht verwirklichen, da die Briten sich einmischten. Die Erklärung war gedruckt und auf den 20. April 1799 datiert, gerade nach der tödlichen Wunde.
Gleich danach.
Aber sein erfolgloser Versuch, Akkon einzunehmen, verhinderte dessen Bekanntgabe. Die Juden mussten noch mehr als 150 Jahre warten, bevor ihr Staat ausgerufen wurde. Die Verkündigung trug jedoch dennoch Frucht. Es war ein Vorläufer des Zionismus, der das Bewusstsein für die Sache eines jüdischen Nationalstaates erhöhte. Martin, ist das jetzt eine Täuschung oder ist das biblisch?
Es ist eine Verführung.
Wessen Verführung?
Die der Jesuiten.
Der Jesuiten. Die Idee, der Napoleon Ausdruck gab, fand die Bewunderer vieler, die in Napoleons Gesten die Erfüllung biblischer Prophetie sahen. Die vielen sind die Jesuiten, die das Papsttum als Antichrist entlassen wollen. Denn der Futurismus und der Präterismus stammen aus der Feder der Jesuiten.
Ja, zur Entlastung.
Die Wiederherstellung der Juden an ihrem Land vorhersagt. Die Idee bekam viele Anhänger, besonders in England.
Und auch 1798. Zu diesem Zeitpunkt waren die Jesuiten an den meisten Orten verboten.
Ja, all das kommt von der Website www.napoleon-serious.org. Nur 118 Jahre später sollten die Briten ihre Balfour-Erklärung abgeben, die einen jüdischen Heimatstaat forderte. Schließlich sollte Israel 1948, 31 Jahre später, von einer Abstimmung der Generalversammlung der Vereinigten Staaten als unabhängiger Staat anerkannt werden. Vielleicht kann man sagen, dass Napoleons verführte Erklärung von einem ersten Tag des Passa 1799 eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines Staates Israel spielte. Am 16. August 1800 erklärte Napoleon: Wenn ich eine Nation von Juden regieren würde, würde ich den Tempel Salomos wieder errichten. Martin, hier hat man eine jesuitische Ideologie, die ins protestantische Denken gesetzt wird.
Ja.
Um das Denken der Reformation völlig zu entfernen.
Und um das Papsttum völlig zu entlasten.
Ja, jetzt hat man Leute, die nach Israel und der Türkei schauen, anstatt dass sie nach Rom und auf das blicken, was das Papsttum macht.
Und
sie sollten auf das Tier aus dem Meer blicken und auf das Tier aus der Erde und darauf, was diese Frau still und heimlich macht. Sie reiten auf einem anderen Tier. Stellen wir doch hierzu ein paar Nachforschungen an. Wir haben also ein völlig falsches religiöses System,
ja,
das den Platz des Protestantismus eingenommen hat. Und die Jesuiten haben ein meisterliches Spiel gespielt. Wie haben sie das geschafft?
Nun, das müssen wir herausfinden.
Sollen wir das in einem zweiten Teil machen? Denn ich denke, es wird den Leuten schon ganz schwindelig im Kopf.
Lass es uns so machen.
Beten wir doch. Himmlischer Vater, was für eine erstaunliche Geschichte. Und es steht alles da im Buch Offenbarung und im Buch Daniel. Was für ein wunderbares Geschenk. Hilf uns, es besser zu verstehen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.